Interessant, gell?
Ja.
Das könnte man auch mal erforschen, warum das so ist.
Ja, vielleicht entwickeln wir uns tatsächlich weiter. Wow, Hammer.
Naja, gut, nachdem wir jetzt hier aufrecht gehen können und aufrecht sitzen.
Herzlich willkommen zu Die Bücherstaplerinnen Podcast. Deine Hosts sind Valerie und Antje. Antje Tomforde ist das Gesicht hinter dem Buchblog Das Buch zu Hause. Sie liest Gegenwartsliteratur, Fantasy, Reise-, Sach- und Kochbücher und verbloggt ihre Leseeindrücke. Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Klimakrise. Beruflich ist sie Social Media Managerin und arbeitet freiberuflich als E-Tutorin und Dozentin. Das Buchblog gibt ihr die Möglichkeit, die Leidenschaften fürs Lesen und Schreiben zu kombinieren. Du findest Antje auf Instagram, Blue Sky, Mastodon und LinkedIn. Besuche Antje auf www.dasbuchzuhause.de. Valerie ist Journalistin und Podcasterin. Sie schreibt und podcastet seit 2017 ins Netz. Außerdem teilt sie Antjes Leidenschaft für Bücher, die sie meistens stapelt statt liest. Sie legt den Fokus auf Frauenliteratur, Fach- und Sachbücher oder Krimis und Thriller. Beruflich ist Valerie Content Managerin und beschäftigt sich mit Websites und Newsletter. Du findest Valerie auf LinkedIn und Instagram oder über ihre Newsletter, die sie wie Liebesbriefe schreibt. Besuche Valerie auf www.valeriewagner.de. Viel Spaß beim Hören der neuen Folgen des Die Bücherstaplerinnen Podcast. Disclaimer: Dieses Intro wurde von einer KI eingesprochen.
Hi Antje.
Hallo Valerie. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich musste nur gerade an unser Vorgespräch denken, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch ganz gut. So Jahresendspurt, ne?
Nochmal ja, genau. Kurz durch. Beziehungsweise, wenn die Folge online geht, der Jahresneustart.
Genau, aber ausnahmsweise dürfen wir mal so ein bisschen sagen, wann wir ungefähr aufnehmen, denn es ist jetzt Jahresende. Und worum geht's in dieser Folge, Valerie?
Um 12 für 2024.
Genau. Und einen kleinen Rückblick machen wir auf die 12 für 2023.
Ja.
Für die, die es nicht kennen, das ist so eine Instagram-Geschichte. Da wird unter dem Hashtag 12 für zum Beispiel 2023 oder für nächstes Jahr 12 für 2024 legen die Bookies Stapel zusammen mit den Büchern, die sie im kommenden Jahr lesen möchten. Und Valerie, wie war es bei dir? Hast du nur gestapelt oder hast du sie auch gelesen?
Also ich habe ja damals 11 Bücher auserkoren und ein Joker-Buch, das mir bis heute nicht eingefallen ist. Und ich habe tatsächlich über 50% gestapelt und aus 11 Büchern, lass mich kurz durchzählen, 3,25 Bücher gelesen. Und bei dir
ist so? Schon mal, ist doch ein guter Schnitt.
Super.
Für so ein Vorhaben. Ich werde tatsächlich jetzt das erste Mal, also ich bin jetzt gerade bei Buch Nummer 11. Und Buch Nummer 12 liegt noch hier. Ich drücke mir selber die Daumen, dass ich das jetzt auch noch schaffe. Mhm. Das wäre dann das erste Mal, dass ich in den ganzen Jahren das wirklich schaffe. Ansonsten habe ich so die ersten Monate immer durchgehalten und dann irgendwie fand ich immer andere Sachen spannender. Und aber dieses Jahr habe ich einen ganz tollen Trick genutzt.
Darauf bin ich gespannt. Aber erzähl mal, seit wann machst du da mit oder seit wann bist du dabei?
Ja, so lange ist es jetzt noch nicht. Das ist jetzt das dritte Jahr. Hm. 2020 habe ich angefangen damit. Genau.
Mhm. Und was für einen Trick wendest du an?
Ich habe mit ganz vielen Menschen die Bücher zusammengelesen. Du erinnerst dich daran?
Ja.
Mit Miri habe ich ein Buch gelesen. Wir beide haben ja Middle England, du erinnerst dich, auch zusammengelesen.
Wir haben und die Wut, die bleibt, zusammengelesen und alle Zeit haben wir auch zusammengelesen. Alles
genau.
Die waren alle auf meiner Liste, ja.
Die waren auf deiner Liste, auf meiner waren sie jetzt nicht, aber das, siehst du, es hat bei dir auch funktioniert.
Stimmt.
Und ja, also und jetzt das Buch ist jetzt gerade Herkunft, das wird in der Bücherbar von Mareike Lüken, war auch schon mal hier bei uns zu Gast, die liebe Mareike. Es ist gerade das Buch des Monats. Also
worum geht's denn da? Das hört sich ja auch interessant an.
Ja, das ist, ich kann den Namen nicht aussprechen, also Saša Stanišić. Dafür hat er auch den Buchpreis bekommen und im Grunde genommen geht es darum, dass Herkunft eigentlich der erste Zufall ist, ne, wo man herkommt, weil du kannst es ja nicht beeinflussen, wo du geboren wirst. Und er beschreibt dann so sein Leben. Er ist ja im ehemaligen Jugoslawien geboren, ist dann im Jugoslawienkrieg nach Deutschland gekommen und ja, im Grunde genommen an seiner eigenen Geschichte zeigt er so auf, was ist denn jetzt eigentlich Herkunft? Wo komme ich her? Wo fühle ich mich zu Hause? Finde ich, ist also wieder sehr schön geschrieben. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mir ein komplettes Urteil erlauben kann, aber ich finde es schon mal echt gut.
Ja. Cool. Ich habe mir das gerade hier aufgerufen. Ja. Da ist ein ähnliches Buch auf meinem Stapel 2024.
Oh, da bin ich gleich ganz gespannt. Ja, mit der Vergangenheit wollen wir uns ja auch nicht so lange beschäftigen wie mit der Zukunft. Sag mal, was war denn bei dir so das Knaller-Highlight aus dem Stapel 12 für 23 oder 2, wenn du dich nicht beschränken kannst?
Also das Knaller-Highlight, das ist echt schwierig, weil meine 11 Bücher, die waren echt schwer. Also mein Highlight, also es waren ja eher Bücher, die keine locker flockige Lektüre, sondern schon so ein bisschen zum Nachdenken. Und was mich aber auch geprägt hat und wo ich auch immer mal wieder drüber nachdenke und auch mal immer, ehrlicherweise auch immer mal wieder drin blättere, ist das Buch von Theresa Bücker, Alle Zeit. Weil sie einfach mit diesem Zeit, also Zeit ist einfach so wertvoll und dieses Geschäftsmodell, das es halt gibt, ne? Also dieses Arbeitszeitmodell oder auch die Zeit von einer Frau, die ihr zur Verfügung steht den ganzen Tag, weil sie ja hauptsächlich Care-Arbeit macht und so weiter, arbeitet, den Haushalt schmeißt und so weiter und so fort. Ja, das hat mich schon sehr beeindruckt, wie sie das so auf den Punkt bringt und auch immer so schön zusammenfasst und hat mich auch drüber nachdenken lassen, okay, wie kann ich denn das für mich besser hinbekommen? Aber da scheitert man halt an dem System, in dem wir uns befinden. Und an Arbeitszeitgesetzen. Ja. Aber das hat mich so begleitet und das wird mich auch weiterhin begleiten. Also das ist ein Highlight gewesen, ein absolutes Highlight, ja.
Für mich auch. Also es war nicht in meinem Stapel, aber es war für mich auf jeden Fall ein Jahreshighlight und ja, also ich habe da schon so vielen Menschen von erzählt, von diesem Buch, weil mich das einfach so begeistert. Auch, ja, im Grunde genommen dieser Gedanke, der dahinter steht, ne, dieser gemeinschaftliche Gedanke. Mhm. Also, ne, so diese Care-Arbeit, wie wichtig die ist und wie wichtig es ist, dass sich im Grunde genommen alle Teile der Bevölkerung einbringen können in unser Gemeinschaftsleben. Das finde ich halt auch super wichtig.
Ja.
Ja, da war, ich kann mich erinnern, da war noch ein Buch außer Mittelengland, Die Wut, die bleibt. Das war ja anders bewegend oder hat einen anders
ja,
bewegt.
Also ich kann das nicht als Highlight oder gar Lowlight, also auf gar keinen Fall einsortieren. Aber ein Highlight, damit kann ich es auch nicht, also das beschreibt es für mich auch nicht, weil meine Definition von Highlight ist, dass es, also Highlight ist was Positives und es war ein, ja, das ist so richtig schwierig zu beschreiben. Es war ein sehr interessantes, aufschlussreiches Leseerlebnis, aber es hat mich unglaublich mitgenommen. Also ich habe so viel geweint wie bei diesem Buch, habe ich noch nie, wenn ich ein Buch gelesen habe. Also Mareike Fallwickel hat es halt auch echt drauf, ja. Also die kann halt schreiben, Das ist der Hammer. Aber ich kann es jetzt nicht als Highlight einsortieren, weil es einfach zu traurig dafür war.
Also ein Buch, das du empfehlen würdest?
Ja, definitiv.
Genau, wir hatten in unserem Vorgespräch schon festgestellt, dass wir Highlights ein bisschen anders definieren. Mhm. Also bei mir kann ein Highlight eben auch ein Buch sein, das mich jetzt emotional nicht auf der Sonnenseite mitnimmt. Mhm. Wie jetzt die Wut, die bleibt. Weil das fand ich eben auch, also ich fand es grandios geschrieben. Mhm. Und allein wenn ich daran denke, zieht sich mir so der Magen immer noch zusammen.
Ja.
Ja, aber das ist eben was, sie hat berührt damit. Also mhm. und richtig gut berührt. Und das finde ich ganz gut, dass du da eine andere Definition von Highlight eben auch hast.
Ja. Das ist interessant, ja, das stimmt.
War denn auch ein Lowlight dabei bei deiner Auswahl oder kannst du das jetzt bei den 3,5 Büchern noch gar nicht sagen?
Ja, doch, es war so ein, bei Das erschöpfte Gehirn habe ich abgebrochen, weil wir beide hatten uns, das war ja ein Buddy Read,
mhm.
und wir beide haben uns ja darüber ausgetauscht und ich werde es noch zu Ende lesen, aber ich glaube, ich brauche einfach Muße und Zeit. Weil wir uns ja auch vorgenommen haben, zu diesen AutorInnen, die wir da auch lesen, uns zu informieren. Und weil dieser Autor ein bisschen andere Ansichten hat. Mhm. Genau, ich möchte es jetzt nicht bewerten, aber genau, also du hast dich da, glaube ich, ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ich habe es dann einfach weggelegt.
Ja, ich habe das Buch 2,5 Mal ja gelesen. Mhm. Und ich fand's irgendwie ich fand's schwierig insgesamt und habe mich dann eben dann nochmal so ein bisschen weiter damit beschäftigt und habe so gemerkt, dass das ist jetzt nicht so ganz meins.
Mhm.
Also, ne, das mit einigen Sachen fand ich gut, einige Sachen fand ich ein bisschen merkwürdig und deswegen habe ich es dann beim 2,5. Mal habe ich dann auch für mich entschieden, dass ich damit nicht klarkomme, dass ich das jetzt auch gar nicht so bewerten kann, wie ich das gerne möchte. Dass da für diese, ja, ich sag jetzt mal, für die vielleicht wissenschaftliche Bewertung dazu, da fehlt mir dann natürlich der wissenschaftliche Hintergrund, ganz klar. Und es waren eben so ein paar Sachen, über die ich so ein bisschen gestolpert bin.
Mhm.
Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es beendet hast.
Ja, so können wir verbleiben. Also das eben, ich brauchte einfach mehr Zeit, um mich, um wahrscheinlich nebenher noch, keine Ahnung, ein Lexikon aufzuschlagen oder so. Mal gucken.
Ja.
Genau. Ja, und wie war es so bei dir für 12 von 23, für 23?
Also ich habe da eine echt gute Auswahl getroffen, muss ich echt sagen. Und was wirklich toll war, durch die Buddy Reads habe ich halt echt tolle Menschen kennengelernt. Also
das heißt, du liest mit völlig fremden Menschen Bücher?
Mit völlig fremden Menschen Büchern, ja. Und der Austausch, also eine war sogar dabei, die aus Hohenlimburg ist, hier aus meiner Heimatstadt.
Mhm.
Die auch in der Buchhandlung arbeitet, hier vor Ort.
Mhm.
Und ich fand eben, also sowohl, wir hatten ja Miri, ne, und mhm. Dann Michaela Frankenberger, mit der habe ich einige Bücher gelesen. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Also es waren alles so wahnsinnig intensive schriftliche und teilweise eben durch Sprachnachrichten ausgetauschte Gespräche über diese Bücher. Ich habe hier, was ich euch nicht erzählte, von Celeste Ng, habe ich mit XY ungelesen. Die Instagram-Namen, die sind immer ganz witzig. Also das war so ein super intensiver Austausch über dieses Buch, weil das auch wirklich echt heftig war. Also es war eins meiner Highlights. Ich habe Heimkehren von Yasi mit Gisela Werl von der Klimabuchmesse gelesen. Also die Wand von Marlene Haushofer. Also ich hatte da echt dieses Jahr, würde ich sagen, einen Lauf an richtig guten Büchern.
Mhm, cool.
Und ja, vielen Dank an all die Menschen, die mit mir, die ich jetzt auch genannt habe, die Bücher gelesen haben und wirklich dieser intensive Austausch dabei gewesen ist.
Ich habe spontan eine Idee. Die können uns doch alle mal Sprachnachrichten schicken und ihr ja. so in unter einer Minute mal kurz erzählen, wie sie so das Leseerlebnis fanden.
Dann ja, bauen wir das wäre natürlich toll. Wenn ihr Lust dazu habt, sehr, sehr gerne. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr das machen würdet. Und ansonsten, also das war wirklich toll. Ja, ich hatte aber auch Lowlights, wenn du das wissen möchtest.
Mhm. Also, wenn es nicht allzu depressiv wird.
Nö, das wird nicht depressiv. Man hat ja dann so, ich habe mir jetzt mal hier Arno Geiger, hatte ich mir dieses Jahr ja mal vorgenommen. Und es ist dann erstmal nur bei einem Buch geblieben, alles über Sally. Ja, das habe ich mit Michaela Frankenberger auch gelesen. Und im Gegensatz zu dem Buch von Daniela Krien, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, war es dann wirklich eher so, dass der Austausch mit Michaela mich so bei der Stange gehalten hat, dass ich das Buch nicht abbreche. Mhm. Was natürlich jetzt ist, ne? Also bekannter Schriftsteller, ne? Ganz toll alles. Und ich werde irgendwann noch ein weiteres Buch von ihm lesen, ganz klar. Aber das war jetzt für mich schwierig. Vielleicht ist es dann auch oftmals so, wenn man sich dann so was ganz Großes verspricht. Dass jeder ist da ja ganz anders.
Also die Erwartung, ja.
Ja, deswegen kennst du ja wahrscheinlich auch, dass jeder ist da ja ganz anders. Ne? Also wenn du jetzt irgendwem erzählst, ich finde, Marc Elsberg ist der beste Krimi-Autor, ne? Wird irgendjemand anders sagen, ach, Valerie, komm.
Ja, du, ne? Aber da muss ich auch ehrlich sagen, also ich habe ja jetzt dieses Celsius gelesen und im Vergleich zu Blackout, da kommt er nicht mehr ran. Ne? Also Blackout war schon, vielleicht weil es mein erster Elsberg war, ich weiß es nicht, aber Blackout ist das Nonplusultra und Celsius hatte es dann schon nochmal, also hat es dann schon schwerer gehabt und hat auch nicht bestanden. Also ich fand das jetzt ein bisschen lame, aber ja, so ist das ja.
Ja, und deswegen, also das war aber jetzt so, das fand ich halt nicht so, nicht so ganz so gut. Also ich meine, über Mittelengland haben wir ja ausreichend gesprochen. Mhm. Wenn ihr da gerne nochmal reinhören möchtet. Das war die Folge 1 Mittelengland und oder war es die Folge 2?
Ich meine, es war Folge 2, aber lass mich nochmal gucken.
Ja, genau.
Sprich ruhig weiter, ich suche.
Nee, Folge 2 war es, genau, du hast recht. Und das war eben die Geschichte um den Brexit und da ist es auch so ein bisschen so zweigeteilt. Ne? Also die Geschichte um den Brexit herum, die wurde wirklich gut erklärt, nur diese persönliche Geschichte. Und wir haben die Vermutung, dass es ja vielleicht ein bisschen an der Übersetzung liegt oder auch an den Erwartungen von Valerie und mir, die wir gehabt haben. Ja, war auf jeden Fall ein Jahr voller Austausch und wirklich guter Bücher. Also ich habe relativ wenige Bücher gehabt, wo ich gesagt habe, ach, die können mal in den Bücherschrank. Mhm. Wie ist es dir so gegangen mit den anderen Büchern? Hast du gesagt, bei einigen Büchern, ach nee, die Zeit, die spare ich mir, oder was?
Ja, tatsächlich. Da gebe ich ganz ehrlich. Also man kann halt auch nicht immer alles, ne? Also und es ist halt auch dadurch, dass ja diese Auswahl meiner Bücher so, das waren halt schon, es waren halt schon schwere Stücke, sag ich jetzt mal, so vom Thema her. Und dann habe ich mir hier Die vierte Gewalt, ja, von Richard David Brecht und diesem Harald Welzer. Ich meine, da bin ich schon offen und lese mir das dann durch, ja, damit ich mir meine eigene Meinung bilden kann. Aber die haben dann noch mal so ein paar Sachen gebracht. Da habe ich mir gedacht, ach komm, lese ich wann anders. Das ist mir jetzt zu doof. Mm. Dieses Buch Dry von Christine Koschmider. Da geht es ja um ihre Alkoholsucht. Also die verarbeitet sie ja in dies. Also das ist auch bekannt. Und das ist so, ja, das ist halt auch nicht einfach für mich, sage ich jetzt mal. Also das war auch ein schweres Ding. Und da habe ich dann gesagt, gut, also da habe ich dann eher mal, ich weiß gar nicht, was, was Dünneres gelesen oder ein Fachbuch, Sachbuch, so, ja, genau. Mhm. Um mir selber nochmal das Schreiben beizubringen, habe ich mich dann irgendwie mit was Lehrreichem beschäftigt, genau, und habe gesagt, ach, das kann ich auch noch irgendwann mal lesen. Das rennt ja nicht davon. Das stapelt sich ja gut.
Das stimmt. Und manche Bücher, die müssen ja auch echt erst so ein bisschen reifen, ne? So manchmal kann es ja auch sein, wenn so ein wenn so ein Buch wie das oder so ein Autor wie Arno Geiger vielleicht, sage ich ja, in 5 Jahren, ach, was hatte ich denn da damals? Warum fand ich das denn nicht gut?
Genau.
Ist doch gut.
Ja.
Es gibt ja auch Bücher von früher, wo ich jetzt denke, warum hast du das nochmal gelesen?
Hm, interessant, gell?
Ja.
Das könnte also, man auch mal erforschen, warum das so ist.
Ja, vielleicht entwickeln wir uns tatsächlich weiter. Wow. Hammer.
Naja, gut, nachdem wir jetzt hier aufrecht gehen können und aufrecht sitzen, elektrisches Licht haben und einen Podcast remote aufnehmen können, gell, kann man das erwarten.
Ja, sollen wir mal einen Blick ins nächste Jahr werfen?
Ja, fang du mal an, ich bin gespannt.
Du bist gespannt.
Wie wollen wir es eigentlich machen? Wollen wir Ping-Pong machen oder so jeder am Stück?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, jeder von uns stellt ein Buch vor und wir werden das in den Shownotes aber auflisten, damit ihr wisst, hier Valeries 12 für 2024, Anches 12 für 2024. Das und wir machen bestimmt auch noch Fotos auf unseren Instagram-Accounts, dass ihr da auch noch mal gucken könnt. Und
genau, ja. Aber wollen wir es, willst du jetzt am Stück deine 12 vorstellen?
Nein.
Oder machen wir eins, du,
Ping-Pong.
Eins, ich, eins, du, eins, ich?
Ping-Pong fand ich gut.
Ping-Pong, okay, gut. Tipptopp.
Ja, genau. Also ich habe hier das Buch Eine Frau flieht vor einer Nachricht von David Großmann.
Das ist der Titel vom Buch.
Ja, Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Und es wird beschrieben als ein großer Antikriegsroman. Und es spielt eben so in den letzten Tagen des Libanon-Krieges. Und ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Ich hatte schon was von David Großmann gelesen. Deswegen hatte ich mir dieses Buch damals geholt. Also das ist, lass mich überlegen, schon fast 3 Jahre her. Also dieses Buch ist gereift und wahrscheinlich ist es auch ein guter Zeitpunkt, ein Antikriegsbuch zu lesen. Ich steige hier schon wieder mit den schweren Geschützen ein. Ne?
Mhm.
Was hast du denn als erstes Buch ausgesucht?
Oops, I did it again. Da, 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 da. Dafür komme ich umso lockerer um die Ecke. Aber du hörst, meine Gesangskarriere ist berechtigterweise nicht durch die Decke gestartet. Genau. Also ich lese The Woman in Me, meine Geschichte von Britney Spears. Ich muss einfach zugeben, ich fand sie schon toll als Kind, die Britney. Und die hatte halt, die ist halt schon eine Granate, ne? Und die hat halt echt was hinter sich. Ich lese mal den Klappentext vor. Lese ich den Klappentext vor oder lese ich den zweiten Klappentext vor? Ich lese den Klappentext vor. Also, als Britney Spears im Juni 2021 vor Gericht aussagte, hielt die Welt den Atem an. Der Moment, in dem sie ihre Stimme erhob und die Wahrheit sprach, sollte ihr Leben verändern und das unzähliger anderer. The Woman in Me enthüllt erstmals ihre ganze unglaubliche Geschichte und offenbart die innere Kraft einer der größten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte. Mit bemerkenswerter Offenheit und Humor beweisen Britney Spears bewegende Memoiren, welche Macht der Musik und der Liebe innewohnt. Und sie zeigen, wie wichtig es ist, dass eine Frau endlich ihren eigenen Worten und zu ihren eigenen Bedingungen ihre Geschichte erzählen kann. Und ich erwarte ziemlich viel von dem Buch und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Weil, also, das hat ja schon ein bisschen Aufsehen erregt. Und deswegen habe ich es mir auch gekauft, ohne dass ich jetzt genau weiß, warum es so viel Aufsehen erregt. Aber es ist ja schon, also ne, ich meine, die stand unter Vormundschaft. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und deswegen, freue ich mich drauf, das zu lesen.
Ja, da bin ich. Ich bin gespannt, was du erzählst. Also
und das Tolle ist, das ist nicht so dick. Entschuldige.
Super. Also, das ist ja, das ist auch schon mal sehr gut.
Ja.
Das ist, ich habe mir dieses Jahr so ein paar dicke Schinken irgendwie ausgesucht, wenn ich mich so umblicke.
Ich habe ein dickes.
Also, das Buch, was ich gerade genannt hatte, das hat über 700 Seiten.
Oh mein Gott, okay, krass.
Aber habe ich ja gerne. Mhm. Ja, und ich glaube, Britney Spears, also, ja, ich glaube, ihr Leben hätte auch ein bisschen ruhiger verlaufen können, so gerade so als Kind, ne? Ich bin gespannt.
Haben alle was du von ihr gelebt.
Erzählst.
Ja.
Ja, genau.
Schon krass. Ja. So.
Ja.
Deins.
Das nächste, das ist, das heißt Alle außer mir. Das ist von Francesca Melandri. Und das habe ich in der Buchhandlung im Literaturhaus in Berlin gekauft. Da war ich nämlich mit einer Freundin, die in Berlin wohnt. Waren wir frühstücken, kann ich übrigens nur empfehlen. Vielleicht schreiben wir noch eine Frühstücksempfehlung mit anschließendem Buchkauf.
Sehr gut.
Auch,
Bücherbummel.
Bücherbummel, genau. Empfehlen und ja, da geht es im Grunde genommen darum, kennt die Heldin oder die Protagonistin dieses Buchs vielmehr, Ilaria, kennt sie jetzt wirklich ihren Vater? Weil plötzlich steht nämlich irgendwann ein junger Äthiopier bei ihr vor der Tür und behauptet, dass sie beiden verwandt sind. Und ja, und da kommen wir zu der Frage zurück, beziehungsweise zu der These, die Saja Stanicic aufstellt, dass es eben ein Zufall ist, wo man herkommt. Und ja, was ist es für ein Zufall, im richtigen Land geboren zu sein? Und das Ganze geht über drei Generationen. Und die Freundin, bei der ich da war, hat mir das auch sehr empfohlen. Das war zur Republika vor 2 Jahren. Also ich bin ganz gespannt. Und das hat auch wieder, lass mich schauen, ich habe es jetzt schon auf den Stapel gelegt, um die 600 Seiten.
Ui.
Also bin da gut beschäftigt.
Mhm. Wie lange brauchst du für so ein 600, 700 Seiten Buch?
Ja, es kommt immer drauf an, ne? Also es kann eine Woche, anderthalb, wie es geschrieben ist. Also ob ich es jetzt gut verstehe oder ob ich es nicht ganz so gut verstehe. Mhm. So in dem Dreh.
Mhm.
Ja.
Cool.
Was hast du denn als nächstes mitgebracht?
Von Ulrike Dresner. Ein Aufbruch. Ja. Eine Frau wird älter. Und zwar bin ich ja letztes Jahr 40 geworden.
Mhm.
Und das beschäftigt mich nicht, weil ich jetzt eine 4 vorne dran stehen habe oder weil ich, oh Gott, älter werde oder die Schwerkraft langsam siegt oder sonst irgendwie was, sondern weil ich mir überlege, was habe ich eigentlich bisher gemacht und wie mache ich das eigentlich in Zukunft anders oder gleich oder gar nicht mehr. Also eher so auf die, ne, was habe ich eigentlich bisher gelernt und wie kann denn das jetzt so, wie kann ich denn das jetzt in Anführungsstrichen besser machen oder anders machen oder wie auch immer. Und also es ist lustig, weil das, ich weiß nicht, ob Algorithmen mittlerweile Gedanken lesen können, aber mir werden dann auch immer so Sachen eingespielt wie Pamela Anderson ist bei irgendeinem Auftritt ungeschminkt aufgetreten und die ganze Medienwelt eskaliert, weil sie das gemacht hat. Und hier steht jetzt zum Beispiel auf dem Klappentext, auch Frauen dürfen älter werden, auch Frauen gewinnen mit zunehmendem Alter. Genau, daran ist allerdings noch zu arbeiten. Eine Portion Humor, nachts auf dem Hometrainer, ideal gegen Schlaflosigkeit und Schwitzen. Etwas Dankbarkeit und viel Widerständigkeit gegen Altersklischees in den Rucksack gepackt und die Erkundungsreise beginnt. Frauen wollen immer 39 bleiben, sagte ihre Mutter und färbte sich die Haare bis weit über 80. Diese Ulrika Dresner, so steht es jetzt hier in diesem Klappentext, hat einen glänzenden Text geschrieben. Am eigenen Leben und dem anderer Frauen entlang erkundigt sie die Vielschichtigkeit dieses Lebensabschnitts, in dem alles nebeneinander vorkommt. Und darauf bin ich gespannt und es ist auch ein kurzes Buch. Und ich glaube, also so wie sie auch aussieht, 1962 in München geboren, hat die da echt was Fluffiges geschrieben.
Da gehe ich von aus. Also wenn du es liest, ich
Du hast es schon gelesen.
Ich würde es gerne mitlesen. Ich habe Kanalschwimmer von ihr gelesen.
Ah ja.
Eines meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Also wirklich. Und Ulrike Dresner hat ein Hörbuch auch aufgenommen. Da erzählt sie über ihre Wechseljahre.
Okay. Das
Happy Aging.
Okay.
Ich finde, sie findet wirklich gute Worte. Und ja, ich sage jetzt natürlich, du bist jetzt erst 40 geworden. Ich bin ja ein bisschen älter. Ich bin ja, lass mich überlegen, 55. Wie alt bin ich nochmal? Corona hat das völlig bei mir durcheinander gebracht irgendwie. Ja.
Das zählt man nicht, hat man nicht mehr so mitgezählt.
Ja, diese Jahre, in denen man keine wilde Party feiern konnte, ne? Ja. Zu seinem Geburtstag. Ich finde es eben auch wichtig, ne? Also so dieses, oh, die ist ungeschminkt. Hallo? Ich komme fast jeden Morgen ungeschminkt zur Arbeit. So ein bisschen mehr so Selbstverständlichkeit. Also ich finde ja auch, was ich auch wirklich ganz gut finde, obwohl mir manchmal ein bisschen zu viel Wirbel darum gemacht wird, so dass sich immer mehr Frauen auch ihre Naturhaarfarbe, also das Grau dann rauswachsen lassen. Mhm. Finde ich eben auch schön. Also dass man sich diese Äußerlichkeiten, dass man sich entscheidet, was man gerne machen möchte. Männern ist es natürlich auch vorbehalten, aber vielleicht ist es dann auch irgendwann mal so, dass dann schon gesagt wird, so wie es bei Männern gesagt wird, George Clooney sieht auch top aus mit grauen Haaren. Das kann man auch mal zu einer Frau sagen in dem Alter. Also, ne?
So ist es. Und ich meine, würde ich jetzt wieder ein Fass aufmachen, aber wenn man nämlich jetzt mal überlegt, oder wenn du dir überlegst, dass das überhaupt ein Thema ist, ja, überhaupt einen Bericht in einer Zeitung wert ist, und zwar in allen Gazetten, die es gibt, ja, dass Pamela Anderson ungeschminkt irgendwo raus oder hingegangen ist. Also dieses Frauenbild, das wir in unserer Gesellschaft haben, ist echt, also mir fällt langsam nichts mehr ein, ja, wir sind so. Also ja, ich muss, sonst wäre ich jetzt hier, nee, also Themawechsel, nächstes Buch.
Wir sind sehr geprägt.
Ja,
genau.
Genau.
Mein nächstes Buch habe ich auch an diesem besagten Tag nach dem Frühstück in Berlin gekauft. Das flüssige Land von Raffaela Edelbauer. Ja, es ist ein Ort, der nicht gefunden werden will, steht hier eben, ne? Eine österreichische Gräfin, die quasi sozusagen die Herrin über die Erinnerung von so einer ganzen Gemeinde ist. Und es ist einfach irgendwie sprachlich, hat mich das irgendwie so angefixt, als ich das gelesen habe. Es war jetzt, glaube ich, noch nicht mal so diese Geschichte, sondern ich lese mal einfach einen Satz vor. Vielleicht versteht man es dann, was ich so. Also, wie jede Bestattung war der Name des Unternehmens ein Kompositum, das beruhigend wirken sollte und an das ich mich nicht erinnere, weil es so austauschbar war. Himmelblick oder Lichtblau, Klangträne, Traumwasser, Herzmusik, Schmerzfeuer, immer Erde. Lebenstrommel, Frühlingssommer, Rauschwind, Gefühlsherbst, Augenschaukel, Gedankengrün, Liebesfrucht, Luftflug, ewig Sonne oder etwas Ähnliches. Lautlose Vollautomatiktüren inhalierten mich. Also ne, da kommen diese ganzen wunderbaren Begriffe und dann kommen dann Automatiktüren.
Ja.
Also das fand ich irgendwie, das hatte mich irgendwie so sprachlich angesprochen, dass ich gedacht habe, dich nehme ich auch mit. Ja, was ist bei dir die Nummer 3?
Das ist ein Buch von Daniel Schreiber, das heißt Nüchtern über das Trinken und das Glück. Und da haben wir gesagt, das lesen wir zusammen.
Genau.
Ich fand einfach den Titel sehr interessant und auch, ich lese mal einen Cliffhanger vor, dann kann man auch verstehen, dann sage ich noch was dazu. Stellen Sie sich vor, wie Sie ein Walnussbrot aufschneiden, einen provinzialischen Ziegenkäse aus dem Einschlagpapier nehmen, ein paar Muskattrauben dazulegen und sich einen kalifornischen Pinot Noir ins Glas gießen. wie sie das Glas zum Mund führen, das weiche Aroma einatmen, einen Schluck nehmen und kurz darauf spüren, wie jenes warme Gefühl der Entspannung durch ihren Körper fließt, wie sie eine Zufriedenheit spüren, die sich ein bisschen wie Glück anfühlt. Und das von einem Glas Wein. Und dann schaue ich so, also ich binge-watche ja Netflix hin und wieder. Ich bin ja so ein kleiner Suchti. Und ich habe da das günstigste Abo für 4,99. Und da muss ich mir Werbung angucken. Und da kommt regelmäßig eine Werbung, da ist ein Raum voller Menschen. Es läuft super Musik, alle singen mit, ja. Es ist richtig toll, an der Bar wird Jim Beam ausgeschenkt und ach, es ist so richtig tolle Stimmung. Und am Ende ist es genau das, die Werbung für Jim Beam. Mhm. So einen Rum mit einem Lebensgefühl, wo man denkt, jawohl, da gehöre ich dazu, da will ich dabei sein. Kommt eine junge Frau noch rein, die sich freut, dass die alle da sind und alle singen mit, ja. Und das ist genau das gesellschaftliche Problem mit Alkohol. Oder das Problem mit Alkohol in unserer Gesellschaft. Dass es gar nicht als Problem gesehen wird, sondern dass es überall verherrlicht wird. Und deswegen möchte ich dieses Buch lesen. Über das Trinken und das Glück.
Kann ich voll verstehen. Weil ja. Es ist ja immer diese Diskussion. Also als Frau in einem bestimmten Alter, hey, ich fall da raus. Ja, ich trinke dann einfach nicht, weil ich zu alt bin, weil es mir gerade nicht gut geht oder so. Mhm. Nein, du wirst immer gefragt, hey, bist du schwanger? Warum trinkst du nicht? Mhm. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, hat jetzt gerade keine Lust zu trinken, ist gut so. Was möchtest du trinken? Möchtest du ein Wasser, eine Schorle?
Hast du eine, ne? Gibt's eine Alternative? Ne? Es gibt ja nicht nur alkoholische Cocktails, es gibt ja durchaus auch alkoholfreie Cocktails.
Ja, aber ich glaube, dass das schon immer mehr wird, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich vertraue da mal auf unsere Jugend, dass es da schon auch Fortschritte gibt, auch wenn es natürlich noch lange dauert, bis es so völlig normal ist, dass man einfach
nichts trinkt, ja. Das Interessante war ja auch,
dass es in Ordnung ist, ne? Dass es in Ordnung ist, nichts zu trinken.
Das Interessante war ja auch, als der erste Lockdown war, diese Lotto-Totto-Läden und dort, wo es Alkohol gab, also auch Tankstellen und so weiter, die blieben auf, ne? Weil das ist halt einfach so ein Alkoholabhängiger, der stirbt halt, wenn er seinen Stoff nicht kriegt.
Ich meine, Tankstellen wäre jetzt auch ein bisschen schwierig gewesen, ne? Wenn ja. Die zu gewesen wären. Ja, nee, da freue ich mich schon drauf. Das ist dann auch wieder.
Ist auch ein kurzes, ne? Ist so perfekt für mich.
Ein kurzes Buch, genau.
Warte, da hat 52 Seiten. Kann ich schaffen.
Das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall.
Gut.
Ja, ich habe jetzt noch eins. Das heißt Kirschholz und alte Gefühle von Marika Brodo. Oh Gott, Sitsch. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Wenn jemand weiß, wie all diese Namen, die ich falsch ausgesprochen habe, richtig ausgesprochen werden, schickt uns eine Sprachnachricht. Das wäre so schön. Ja. Genau. Ja, es ist im Grunde genommen, ist es jetzt auch wieder so eine Geschichte, wo mich die Sprache so wahnsinnig angetörnt hat. Also das ist ja bei mir ganz oft so, dass ich nicht sage, dass die Geschichte es ist, aber... Ja, es ist eine radikale Liebesgeschichte, die sich entspannt. Ich lese ja auch nicht gerne Liebesgeschichten, deswegen habe ich mir dieses Buch geholt. Es ist ja der Krieg in Jugoslawien, der die Protagonistin von Sarajevo nach Paris bringt. Und irgendwann landet sie in Berlin und geht bis in die Gegenwart. Und ja, es verspricht viele Gefühle und vor allen Dingen verspricht es wunderschöne Sätze und ich bin ganz, ganz gespannt und es wird, glaube ich, auch nicht so ganz einfach sein, dieses Buch zu lesen, aber hört sich sehr vielversprechend an und habe ich es gerade schon gesagt, ich habe das auch in dieser Buchhandlung gekauft. Meine Buchhändlerin wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, aber an diesem Tag, ja, die hatten da gerade all diese schönen drei Bücher da. Was ist deine Nummer 4?
Ich bleibe bei Daniel Schreiber und das ist das, was so ein bisschen zu deinem Buch Herkunft passt. Das heißt Zuhause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Mhm. Und das hat mich eben auch angesprochen, weil es so schön kurz ist. Hat auch nicht mehr Seiten, glaube ich, hat nur sogar noch weniger als das andere, 135 Seiten. Aber klein gedruckt sehe ich gerade. Genau, also da geht es eben auch, wo gehören wir hin, was ist unser Zuhause in einer Zeit, in der sich immer weniger Menschen sinnstiftend dem Ort verbunden fühlen, an dem sie geboren wurden. Trifft ja auch so ein bisschen auf mich zu, ne? Ich bin ja auch zur Kroaste sozusagen, in mehrerlei Hinsicht sogar. Und das bin mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Die Taz schreibt, man liest das Buch mit klopfendem Herzen und möchte es gar nicht mehr weglegen. Also so Versprechen schrauben natürlich die Erwartungen immer nach oben. Also deswegen, ich freue mich auf die Lektüre, ja. Im Surkamp Verlag erschienen. Sagen wir das eigentlich dazu? Naja.
Ich schreibe es auf jeden Fall dazu in die Shownotes. Okay. Ich habe mir jetzt noch ausgesucht, Mit Blick aufs Meer von Elizabeth Strout. Und für die die Bücher von Elizabeth Strout gelesen haben. Ich weiß nicht, kennst du da Bücher von?
Nee, jetzt nicht so aus dem Stegreif. Fällt mir jetzt keins ein.
Es gibt da eben eine Person, die häufiger auftaucht und das ist Olive Kitteridge, eine pensionierte Mathelehrerin.
Ach cool, und die kommt in mehreren Büchern vor?
Die kommt in mehreren Büchern vor.
Ach, das ist ja klasse.
Ja, sie ist so von ihrer Persönlichkeit, ne? Die kann total witzig sein, das kann eine totale Nervensäge sein und ja, das ist eben ganz, ganz spannend. Und hier ist es eben so, dass ihr Sohn, ja, sie geht ihrem Sohn tierisch auf die Nerven, ihr Mann fühlt sich auch mit ihr nicht immer so ganz glücklich. Und es geht in diesem Buch halt so um das Menschliche irgendwie, ne? So dieses typische Zwischenmenschliche. Und ich bin einfach gespannt. Das ist jetzt auch mal einfach mal was, was ich dann vielleicht mal relativ schnell weglese, was ja einfach schön. Also, was hat Christine Westermann darüber geschrieben? Wenn ich jetzt schon mal vorsichtig mit einer Liste für die schönsten Urlaubsbücher anfangen sollte, dann würde dieses Buch an erster Stelle stehen.
Ach, schön.
Da, denke ich, hört sich gut an. Valerie, womit geht's bei dir weiter?
Bei mir geht's weiter mit Die Freiheit, frei zu sein von Hannah Arendt. Das ist das dünnste Buch, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich wirst du lange dran drüber nachdenken.
58 Seiten, ja. Also ja. Da will ich gar nicht weiter. Also ja. Ich kann mal den Klappentext vorlesen. Ich meine Freiheit, da geht es ja oft drum in der heutigen Zeit. Was ist Freiheit und was bedeutet sie uns? Begreifen wir sie nur als die Abwesenheit von Furcht und von Zwängen oder meint Freiheit nicht vielmehr auch, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, eine eigene politische Stimme zu haben und von anderen gehört, erkannt und schließlich erinnert zu werden? Und haben wir diese Freiheit einfach oder wer gibt sie uns und kann man sie uns auch wieder wegnehmen? Bin ich gespannt drauf.
Ja, das glaube ich. Bin ich auch gespannt, was du erzählst.
Wie geht's bei dir weiter?
Bei mir geht's mit der Gewitterschwimmerin weiter von Franziska Hauser.
Im Gewitter soll man doch nicht schwimmen.
Ja, genau. Es ist die Lebensgeschichte der eigensinnigen Tamara Hirsch. Und die Hirsch, es waren verfolgte Widerstandskämpfer, Opportunisten und Künstler, also deutsche Geschichte hat sie geprägt und sie taten selber nicht wenig, um dem Jahrhundert ihrerseits einen Stempel aufzudrücken. Ich lese jetzt hier gerade aus dem Klappentext vor. Also der Opa floh während des Zweiten Weltkriegs nach England und hat aber anschließend das Schulsystem der neu gegründeten DDR mit aufgebaut. Und ein Vater im französischen Widerstand. Später wurde er Schriftsteller und eine Mutter, die ihre Kinder verlassen hat und eine Schwester, die sich zu Tode trank. Also ich denke, das Gewitter findet auf verschiedenen Ebenen in diesem Buch statt. hat mich jetzt von der Geschichte irgendwie wahnsinnig angesprochen. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. War auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ich entdecke bei mir langsam, dass ich, je älter ich werde, scheinbar auf Bücher, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind oder waren, abfahre. Mhm, aber weiß nicht, ob zufällig? Das was mit dem Alter. Ja, ich glaube schon.
Also du bist jetzt nicht jemand, der eine Liste durchgeht und sagt, ach guck mal, ja, interessiert mich, kaufe ich oder hole ich mir.
Nee, mir ist das jetzt wirklich
zufällig passiert.
Ja, das ist mir dieses Jahr aufgefallen, weil ich glaube, ich habe jetzt 4 Bücher, also 2 davon schon gelesen, die in diesem Jahr nominiert gewesen sind. Und hier Herkunft war ja auch nominiert und gerade waren ja auch einige. Finde ich eine interessante Beobachtung. Aber erzähl, was kommt bei dir?
Ja, bei mir kommt wieder so ein Denkerbuch. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen von Paul Watzlawick. Sagt dir das was?
Okay. Nein, aber es hört sich an, als ob man da auch 2-3 Minuten drüber nachdenken sollte.
Also wenn du dir so das Inhaltsverzeichnis durchliest, da gibt es 3 Teile. Das hat er so eingeteilt und da steht eben Teil 1, die Konfusion. Da geht es dann gleich mal los mit Italienisch, also zumindest in der Überschrift. Die Vorteile der Konfusion und dann geht er da ein bisschen so irgendwie auf den klugen Hans ein und das kluge Hans Trauma und Wahrnehmung. Ja. Dann Teil 2, Desinformation. Also geht es dann um das neurotische Pferd oder die abergläubische Ratte, also oder Wirklichkeitsauffassungen, also das macht mich schon neugierig. Und dann geht es weiter mit Teil 3, Kommunikation. Da geht es dann um Schimpansen und Delfine, um außerirdische Kommunikation, um imaginäre Kommunikation und die ewige Gegenwart. Also es ist sicherlich kein leicht wegzulesendes Buch. Ist auch ein bisschen dicker. Ist erschienen im Piper Verlag und hat 237 Seiten. Ach, guck an. Und am Ende schreibt er sogar, das ist ja lustig, jetzt habe ich hier den letzten Satz gelesen, das muss ich vorlesen. Hier also sei dieses Buch beendet. Sehr gut, gut zu wissen. Ja, das hatte ich schon mal im Regal stehen und dann habe ich gedacht, ach, ist mir zu anstrengend. Und jetzt habe ich es mir aber wieder geholt. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, warum. Ich lese mal kurz vor. Dieses Buch sollte zur Pflichtlektüre für jene gemacht werden, die für alles eine Erklärung parat haben und sie als objektive Tatsachen anpreisen. Politiker, Soziologen, Theologen, Lehrer, aber natürlich auch Kritiker und Journalisten sollten sich Watzlawicks Buch unter das Kopfkissen legen. Paul Watzlawick erklärt auf unkonventionelle und amüsante Weise darüber auf, was die sogenannte Wirklichkeit tatsächlich ist. Denn sie ist keineswegs das, was wir naiv Wirklichkeit zu nennen pflegen. Sie ist vielmehr das Ergebnis zwischenmenschlicher Kommunikation, was Watzlawick mit vielen verblüffenden Beispielen belegt. Wahrscheinlich wird es auch unter anderem um Sender und Empfänger gehen, vermute ich mal.
Das hört sich so an.
Mhm. Und was hast du als nächstes?
Spannend.
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich es ganz lese.
Ja, aber das werden wir ja spätestens nächstes Jahr im Dezember erfahren.
So ist es. So, wie geht es bei dir weiter?
Wie es bei mir weitergeht? Bei mir geht es mit großen Erwartungen weiter, mit Charles Dickens.
Ui.
Der liegt jetzt auch schon ein bisschen länger bei mir im Regal. Und der wurde in der Bücherbar, in einer der ersten Veranstaltungen der Bücherbar von Mareike Lüken empfohlen, diese Neuübersetzung. Da ist eine kritische Edition des Originals und es gibt einen ausführlichen Anhang. Das finde ich immer ganz gut bei solchen Klassikern, wenn da auch noch ein ausführlicher Anhang mit drin ist. Und ich hatte ja letztens den Vergleich von Nick Hornby, Dickens und Prince, diesen Vergleich
gelesen. Ja.
Oder Prince und Dickens, also wo Namen drin vorkommen, das ist ja bekanntlich bei mir immer ganz fantastisch. Dickens und Prince heißt es. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kannst du auch mal wirklich in die Vollen gehen und dieses gut gereifte Buch anfangen. Okay. Hat auch über 800 Seiten.
Also,
ja.
Ja, krass.
Next one, Valerie.
Elena Fischer, Paradise Garden, hat mir die Person empfohlen, oder habe ich von dir. Habe ich, ich weiß gar nicht.
Die Person, mit der du gerade sprichst.
Genau, die Person, mit der ich gerade spreche, die mit der ich im Bücherstaplerinnen-Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Ich weiß nicht, hast du es schon auf dem Blog oder habe ich es im Instagram gesehen? Auf dem Blog, ja. Also irgendwo habe ich es auf jeden Fall gesehen. Da habe ich gedacht, naja gut, jetzt ist ja auch Diogenes, also muss ich da mal zugreifen. Und interessanterweise habe ich dieses Jahr, oder beziehungsweise ich hatte mich eingeschrieben für einen Schreibkurs für Erzählung. Die Textmanufaktur ist das von André Hille. Und dort hat diese Elena Fischer, die Autorin, auch unter anderem schreiben gelernt. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Genau. Weil du so geschwärmt hast. Ja, und eigentlich können wir einfach deine Rezension verlinken.
Ja, das machen wir auch. Genau. Da bin ich natürlich immer gerne dabei. Ja, da bin ich auf deine Meinung gespannt, wie es dir denn jetzt auch wirklich gefällt. Ich fand, es war ein ganz, ganz tolles Buch. Das ist ein 14-jähriges Mädchen, das seine Mutter verliert. Und sprachlich hat es mich auch sehr begeistert. Und ja, seid gespannt, was Valerie euch sagt dazu. Die Sommer ist mein nächstes Buch von Ronja Othmann. Und es spielt in Nordsyrien, in der Nähe zur Türkei. Und die Protagonistin Leila ist eigentlich jeden Sommer da. Und es fängt im Grunde genommen auf dem Klappentext auf der Rückseite schon hinten so an. Ne? Also Leila weiß, wo die Koffer versteckt sind, wenn die Bewohner fliehen müssen. Und sie weiß, dass sie auch aus zwei Welten kommt. Ne? Sie lebt in München bei ihren Eltern und gleichzeitig wohnen ihre jesidischen Großeltern in einem kurdischen Dorf. Und ich habe also ganz, ganz viele Rezensionen über dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, dass ich das unbedingt lesen muss. Es ist auch ein Debütroman und ja, bin ich einfach ganz gespannt drauf, weil es eben auch einen Teil der Welt beschreibt, im Grunde genommen, der sehr weit weg ist, aber irgendwie auch nicht und vielleicht auch für ein bisschen mehr Verständnis sorgt für das, was da gerade alles passiert und was in den letzten Jahren, Jahrzehnten dort passiert ist. Also das ist ja auch eine Ecke, die nicht zur Ruhe kommt. Da bin ich ganz, ganz neugierig drauf. Und es wird eben auch sprachlich als sehr schön beschrieben. Was hast du im Angebot?
Also ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt, was kommt, was geht, was bleibt. Kluge Texte über die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Also ich lese mal kurz vor. 1798 verlegte Bartholomä Herder, der Urgroßvater des heutigen Verlegers, das erste Herderbuch. Zum 225. Jubiläum erscheint ein Band, in dem prominente Autorinnen und Autoren in kurzen Texten wichtige Stichworte unserer Zeit verhandeln. Und da geht es zum Beispiel unter anderem eben ums Älterwerden, um Antisemitismus, um das Automobil, um Bildung, um Digitalisierung, um die Ehe, um Föderalismus, um Frieden, um Gebet, Heimat, also das sind Social Media, das sind alles so Rechtsextremismus, Optimismus, Influenz. Also das bin ich auch gespannt, was die da sagen, weil ich denke auch immer wieder drüber nach, was kommt, was geht und was bleibt. Ja, Giovanni Di Lorenzo ist da auch mit dabei, ja. Christian Streich ist auch mit dabei. Joachim Gauck. Ja, mal gucken, was die so Schlaues von sich geben. Das ist ein bisschen dicker, aber das ist ja jetzt auch nicht so zum Durchlesen, sondern wahrscheinlich eher so zum Nachschlagen.
Zum Wegsnacken, meinst du, ne?
Ja, genau.
Ja.
Wie geht's bei dir weiter?
Ja, ich habe Über alte Wege von Matthijs Dehn. Die Reise durch die Geschichte Europas Und im Grunde genommen verfolgt dieses Buch so die Straßen, die es in Europa gibt, die großen Straßen. Weil wir Menschen, wir waren ja immer unterwegs irgendwie. Also auf irgendwelchen Straßen, sei es, dass Leute gereist sind, was entdeckt haben, vertrieben wurden oder dass sie handeln wollten. Und da bin ich ganz gespannt. Und es wurde vom Kaffeehaussitzer empfohlen und hat eine Rezension geschrieben, wo ich jetzt nicht Nein sagen konnte. da bin ich jetzt ganz gespannt, ob es mich dann nach dem Lesen genauso begeistert wie den Kaffeehaussitzer. Für die, die jetzt nicht wissen, wer das ist ja einer der Buchblogger sozusagen in Deutschland, arbeitet beim Eichborn Verlag, Uwe Kalkowski, und wir verlinken es einfach auch nochmal unten in den Shownotes. Ich glaube, wir haben ihn sogar schon mal verlinkt in einer Folge.
Ja.
Genau, aber wenn ihr irgendwie Tipps für Bücher sucht, also wenn unsere Tipps euch nicht ausreichen sollten, was ja eigentlich gar nicht vorstellbar ist, dann könnt ihr zum Beispiel bei ihm nachschauen. Ja,
sehr gut.
Valerie, bevor ich noch mehr Quatsch erzähle über uns, nein, natürlich nicht, was ist denn dein nächstes Buch?
Ja, mein nächstes Buch ist ein bisschen auch wieder schwerer. 12 Wochen in Riad, Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch von Susanne Kölbel. Und da geht es darum, als Reporterin in einem der verschlossensten Länder der Welt. Das erzkonservative Königreich Saudi-Arabien steckt in einem tiefen Umbruch. Kronprinz Mohammed bin Salman öffnet das Land, zeigt aber zugleich eine dunkle, aggressive Seite. Susanne Kölbel hat den Wandel aus nächster Nähe beobachtet. Ihr Buch gewährt Einblicke in die Welt der Machthaber und Ultrakonservativen genauso wie in das verborgene Leben der Frauen. Da bin ich gespannt drauf. Habe ich früher als Kind oder Jugendliche, eher als Jugendliche, gerne gelesen, solche Bücher aus diesen Ländern. Ja, aus Arabien. Saudi-Arabien, ja.
Auch aktueller denn je eigentlich, ne? Ja. Ja, auch da bin ich ganz, ganz neugierig, was du erzählen wirst. Ja, bei mir geht's wieder nach Europa. Ins Vaucluse in Frankreich. Es geht um den legendären Mount Ventoux. Radfahrer werden ihn kennen und Radfahrerinnen, und da geht es eben auch darum, es geht um einen Sommer, wo 5 Freunde diesen Berg hochfuhren, also diese legendäre Etappe der Tour de France, und von den 5 kehrten nur 4 zurück. Mhm. Und ein Mädchen, in das sie irgendwie alle verliebt waren, die verschwand spurlos zu diesem Zeitpunkt, und im Sommer 2010 möchte die verschwundene Laura die Jungs von damals wieder treffen. Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich werde nämlich im nächsten Jahr, haben wir geplant, ins Vaucluse zu fahren und da natürlich auch zu dem Berg. Ja, und da finde ich, ist es genau die richtige Vorbereitung. Und ich habe da einige interessante Rezensionen zugelesen. Und ich finde es mal ganz nett, wenn man im Urlaub ist und dann so ein bisschen was über die Region lesen kann. Ist jetzt auch für meine Verhältnisse relativ schmal.
Ui.
Ist aber aus dem BTB-Verlag, das heißt sehr dünn, sehr eng gedrückt. Also ich glaube, so 314 Seiten sind es dann trotzdem, aber das ist ja dann relativ wenig. Wir haben es fast geschafft. Du müsstest noch 3 Bücher da liegen haben.
Ich habe 4 da liegen. Ich habe mich verzählt.
Oh.
Okay. Egal. Ich werde einfach eins. Es sind eigentlich alle. Ich mache 12+1.
Okay.
Es ist wieder ein Frauenbuch, das ich jetzt habe. Das Leben keiner Frau von Caroline Rosales. Und Maria Furtwängler sagt unter anderem, Gefälligkeit ist ein Gefängnis, aus dem wir Frauen uns befreien müssen. Melanie ist nicht gefällig, sie ist unbequem. Wir brauchen mehr unbequeme Frauen. Melanies 50. ist ein rauschendes Fest. Also siehst du, es geht wieder ums Alter. Sie lässt sich feiern, der Champagner fließt in Strömen, ein Flirt liegt in der Luft. Doch dann wendet sich das Blatt. Ihre Mutter, zu der sie nie ein gutes Verhältnis hatte, braucht ihre Hilfe, sie ist alt geworden. Ihre erwachsene Tochter, die nie so werden wollte wie Mel selbst, ist gerne Hausfrau und will auf keinen Fall Karriere machen. Ja, und die Männer. Der Flirt, ein Kollege, redet im Büro schlecht über sie. Mels Chef fördert eine jüngere Kollegin. Ihr Ex-Mann wird Vater, bekommt mit seiner neuen Frau ein Kind. Das Kind, das er mit ihr nie wollte. Mel hat in ihrem Leben alles richtig gemacht, bis auf die Dinge, die kolossal schiefgelaufen sind. Und heute ist sie nur noch wütend. Ein Buch über die Fallstricke der Emanzipation und den Fluch, alles zum ersten Mal zu machen. Ist doch, liest sich bissig.
Ja, du wirst hier berichten auf jeden Fall.
Ja, natürlich, davon kannst du ausgehen.
Ja, ich habe jetzt hier noch das kunstseidene Mädchen.
Aha.
Ich mache jetzt einen hier auf hohe Literatur. Nein, im nächsten Jahr, ja, das habe ich jetzt schon, das ist mir halt so oft über den Weg gelaufen. Das ist 1932 erschien das.
Ui.
Und Irmgard Keun, ihre Bücher wurden 1933 beschlagnahmt. Also Doris ist das kunstseidene Mädchen und ist Sekretärin bei einem zudringlichen Rechtsanwalt. Und sie hat im Grunde genommen keinen Bock mehr zu mit ihren 18 Jahren. Und sie möchte irgendwie nach Berlin und da Tanzhallen, Bars besuchen. Und sie lässt sich da auch einladen. Und irgendwie bleibt sie alleine, hat Affären. Ja, und irgendwie stellt sich dann doch irgendwann mal der Katzenjammer ein. Allerdings soll Doris sich zu helfen wissen. Wie, kann ich nicht sagen. Ich bin aber ganz gespannt auf dieses Buch, wie es wird. Also wie es für mich sein wird, dieses Buch. Es ist ja dann auch nochmal im Buch, was aus der damaligen Zeit geschrieben ist, was ich auch immer nochmal ganz, ganz spannend finde.
Mhm.
Mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht.
Cool.
Ja, du hast noch zwei jetzt.
Sind wir jetzt bei welcher Nummer sind wir denn hier? Ich habe noch drei.
Du hast noch drei?
Ja, aber dann? Wie gesagt, ich kann ja nicht zählen. Mathe war nie so meins. Also eins stelle ich noch vor, oder?
Ja, also du müsstest noch zwei vorstellen.
Also gut, dann stelle ich nur zwei
12.
Vor. Gut. Mhm. Ich habe ein Buch von Giovanni Di Lorenzo. Das ist ja der Zeitschriftredakteur. Und der Titel, und deswegen habe ich es mir gekauft, einzig und allein wegen dem Titel, Vom Leben und anderen Zumutungen.
Okay.
Ich finde den irgendwie cool. Und da führt er Gespräche unter anderem mit Christian Drosten, mit Erdogan, mit Herrn Habeck, mit Frau Merkel, mit Herrn Messner, also Reinhold Messner, und sogar mit dem Papst und vielen mehr, mit Sabine Rückert, ja, also der Stellvertreterin. Mhm. Ja, der ist halt einfach eine Koryphäe im Interview führen.
Mhm.
Und deswegen denke ich, so als Journalistin kann ich mir von dem noch ziemlich viel abgucken und bin gespannt, was die so erzählen und wie er so die Fragen stellt. Natürlich kommt da ja nur das rein, was er will, dass reinkommt oder was halt bestanden hat quasi, ne? Aber ich bin gespannt drauf, was ich da dazulernen kann.
Oh ja, da bin ich auch gespannt, was du erzählst. Also ich finde ihn ja sehr angenehm. So
ja, total. Art sehr sympathisch.
Zu interviewen.
Ja.
Absolut.
Definitiv.
Ja. Cool.
Ja.
Ja, ich habe jetzt hier noch, ich hoffe, dass es ein knaller Buch wird. Mhm. Das hat mir eine sehr nette Frau empfohlen. Mhm. Das ist von Lily Brett, Lola Bensky. Ich weiß nicht, ob du Lily Brett kennst.
Habe ich auch ein Buch im Regal, ja.
Ja. Also ich mag ihre Art zu schreiben und ist jetzt eben auch mal wieder ein hinreißend komischer und lebenskluger Roman über eine unkonventionelle junge Frau und die Last der Vergangenheit sein. Also ich bin ganz gespannt, das ist natürlich das, was jetzt hinten drauf steht, ne? Aber allein so, Lola Bensky ist 19, als Keith Moon von The Who vor ihren Augen die Hosen runterlässt und Cher sich ihre falschen Wimpern borgt. Das sind die 60s und sie ist in London und in New York unterwegs. Und coole Geschichte, denke ich mal. Hört sich spannend an und das Ganze dann von Lily Brett geschrieben. Also Und es ist mir empfohlen worden.
Super.
Kann jetzt eigentlich nur gut werden, ne?
Ja, kann nur gut werden.
Ich bin ganz gespannt.
Ich wünsche es dir, aber eigentlich geht es gar nicht anders bei dieser Autorin.
Ja.
Habe ich so mitverfolgt. Genau, ich habe auch noch eins. Das ist jetzt auch so, das steht schon länger in meinem Regal, weil mich solche Sachen, oder wie soll ich sagen, das ist so zu einer Zeit erschienen, wo ich mich damit ziemlich beschäftigt habe und auch recherchiert im Sinne von mich eingelesen und auch Podcasts darüber gehört habe und so weiter. Und zwar geht es da um rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denkextremismus gefährlich vermischen. Ich habe es jetzt nicht am eigenen Leibe erfahren, aber ich habe es beobachtet und es ist schon krass. Und deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft, weil ich halt, also ich kaufe mir oft auch Bücher, um Dinge besser zu verstehen. Und das möchte ich auch unbedingt lesen, weil das liegt ja jetzt schon seit 2021 hier rum. Und das ist dann auch mal gut gereift und darf gelesen werden. Genau. Und ich sehe gerade, es sogar hier in der Nähe gedruckt. Ja, cool. Ja, so die Dinge, die sich so entwickeln halt einfach, ne? Also wie es auch zustande kommt. Ich glaube auch, also es gibt, ich habe neulich einen Podcast gehört, auch wie Extremismus entsteht. Und es gibt ja zum Glück auch mittlerweile, oder wie sich Menschen radikalisieren. Und es gibt ja auch zum Glück mittlerweile Anlaufstellen für Angehörige oder auch für Freunde. Also für Menschen, die einfach andere Menschen kennen, die irgendwie so sich in eine falsche Richtung entwickeln. Und da kann man dann anrufen, ohne dass gleich der Verfassungsschutz vor der Tür steht und kann um Rat fragen. Also das gibt's auch. Vielleicht google ich da mal was, dann können wir zumindest mal eine Anlaufstelle verlinken oder so.
Ja, das hört sich gut an, Valerie.
Genau, aber so wollen wir diesen Podcast nicht beenden mit sowas, mit so einem strengen Thema.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich stelle jetzt mal eine Frage, obwohl die Laune wird vielleicht nicht besser. Wie viele Bücher sind ungefähr auf deinem Sub?
Ach ja, je.
Sub, also ne, das.
Ja, Sub heißt eigentlich Stapel ungelesener Bücher. Aber bei mir ist es ja eher ein Rupp, also ein Regal ungelesener Bücher. Und ich schätze, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe neulich mal in meiner neuen Bücherorganisations-App meine Bücher abgescannt und ich bin, da kannst du dann so, weißt du, so Drag and Drop habe ich gelesen, liegt noch da, habe ich verliehen, so kannst du dich organisieren mit deiner Bücherei, mit deiner hauseigenen. Ich meine, hat ja jeder, ne? Also jedenfalls so circa 200 Stück würde ich schätzen.
Mhm.
Also ich habe ein paar eingescannt, also ich glaube so 180, 190, ja, wahrscheinlich sind es auch noch über 200, weil so ein paar, so ein ganzes Regal fehlt, ein halbes Regal fehlt eigentlich noch. Und bei dir?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, bei unserem Vorgeplänkel, es sind so um die 170, 178 müssten es sein. Also kommt jetzt drauf an, ob man die ganzen fremdsprachigen Bücher, ob ich die jetzt dazu zähle oder nicht. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob ich es zumindest im nächsten Jahr schaffen werde, nicht mehr anzustapeln, anzuhäufeln. Du?
Also, nee, ich habe, also ja doch, leider Gottes habe ich halt ja nicht nur einen Rupp, sondern ich habe ja auch so eine Merkliste in meiner Lieblingsbücher-Einkaufs-App und die wird auch immer länger und länger und länger und die Bücher werden immer teurer. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch einfach mal Inventur und mache so nach, wie heißt diese Aufräum-Queen?
Marie Kondo.
Ja, entschuldige bitte. Marie Kondo. Und schaue dieses Buch an und denke mir, fühle ich es noch oder fühle ich es nicht? Und dann kommt es einfach in den Karton zum Gebrauchthändler. Weißt du?
Ja.
Ja.
Ja, also das habe ich kürzlich ja auch gemacht, aber auch mit Büchern, die ich gelesen habe und wo ich sage, die werde ich nicht nochmal lesen. Ja, das, genau. Also ich habe mir zumindest vorgenommen, dass es nicht mehr wird. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch noch neue Bücher haben möchte, sondern ich möchte einfach in so einem Verhältnis neue Bücher lesen und welche von den alten, dass ich am Jahresende...
Ach so, meinst du das? Ja, okay.
Das wäre so... Für mich so eine Book-Life-Balance vielleicht, ne?
Sehr gut, eine Book-Life-Balance. Aber du, was hast du dir sonst noch, also natürlich hast du jetzt diese 12 für 24, aber was hast du sonst noch so für Leseziele im nächsten Jahr?
Ja, also ich mache natürlich weiter mit den Klimabüchern. Mhm. Das auf jeden Fall. Das ist ja so eines meiner Fokusthemen. Es wird weitergehen mit dem Thema Introversion. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, mich ein bisschen mit Virginia Woolf zu beschäftigen.
Okay.
Das finde ich auch eine spannende Autorin. Und
Für alle, die sie nicht kennen, erzähl mal kurz, wer ist das?
Das ist auf jeden Fall auch eine Frau, die die Klassiker geschrieben hat. Also nicht die Klassiker geschrieben hat, sondern eine super ausgedrückt. Also, sie hat viele, viele Bücher geschrieben, war Britin und hatte auch das Glück, sag ich mal, dass sie aus einer wohlhabenden Familie kam und trotzdem in der viktorianischen Zeit groß zu werden, war jetzt für so ein Mädchen nicht unbedingt total super, ne? Mhm. Wie soll man es anders schreiben? Es ist eine ungewöhnliche Frau.
Ja, und warum hast du dich dazu entschieden, dass du dich mit einer Autorin mehr beschäftigen willst in einem Jahr? Also wie bist du auf die Idee gekommen oder warum machst du das?
Also Virginia Woolf, das hat immer irgendwie so was Geheimnisvolles und weil sie eben so eine, ja, spannende Bücher im Sinne ungewöhnliche Bücher, eben auch über diese, ja, diese Figur, die ich jetzt gerade genannt habe, spannende Essays geschrieben hat und ja, einfach auch ungewöhnlich war für ihre Zeit. Deswegen, weil ich irgendwie so viel drüber gelesen habe und ja, irgendwie wollte ich mich damit mal beschäftigen. Mhm. Genau. Einfach mal so den Intellekt fordern. Was hast du dir so vorgenommen noch?
Nicht, dass ich nur Männerbücher oder nur Bücher von Männern lese, aber ich will ganz bewusst zu Autorinnen greifen und ich habe, also jetzt im 12/24 habe ich jetzt nicht wirklich nur Autorinnen, ne? Da sind ja ein paar Männer dabei, aber ich habe zum Beispiel auch so dieses eine Buch von der, ich kann mir doch sowas nicht merken, hier, Susanne Kölbel, 12 Wochen in Riad, oder dann habe ich auch Afghanistan von innen, also diese ganzen Bücher über starke Frauen, ja. Jetzt sehe ich gerade, wir können gerade eine Buchverlosung machen, ich habe ein Buch doppelt, naja gut. Ist ja auch lustig, oder? Da hatte ich wohl die Inventur noch nicht gemacht. Ja, genau. Also solche Bücher sind so mein Dings. Oder von Nathalie Amiri, Afghanistan. Ja, die ist ja da auch Expertin. Ja, Frauenbücher, definitiv.
Ja, da bin ich gespannt. Ja, dann würde ich sagen,
Mach mal das Buch zu, ne?
Mach mal das Buch zu. Und vor allem würde mich jetzt interessieren, was ist denn so euer Plan für 2024, so als Hörer und Hörerin, was liest du? Du kannst uns natürlich gerne eine Sprachnachricht hinterlassen, einen Kommentar auf diversen Social-Media-Kanälen oder wir haben auch eine fantastische E-Mail-Adresse, oder Valerie?
Ja, die haben wir, soll ich mal sagen, bücherstaplerinnen@gmail.com. Und Bücher natürlich mit UE. Bücherstaplerinnen.
Genau, und mit UE. Und wir verlinken die auch einfach unten in den Shownotes.
Und ihr findet uns, wie die Antje schon gesagt hat, auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Wir haben alle Informationen in den Shownotes. Wir verlinken unsere Webseiten dort. Und ich darf auch noch auf meinen Newsletter aufmerksam machen, weil da werdet ihr auch immer über neueste Folgen vom BücherstaplerInnen-Podcast informiert. Und ja, wir freuen uns natürlich über Abos und über Bewertungen auf den Podcatchern eurer Wahl. Sind immer offen auch für Vorschläge, für Feedback, für Fragen. Ja, wünschen euch ein lesereiches 2024.
Genau, ein richtig schönes Jahr 2024 mit vielen, vielen tollen Büchern. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.